Ich freue mich heute hier oben zu stehen und im Vorfeld habe ich gedacht, wie mache ich die Predigt? Und dann habe ich gemerkt, ich muss die Predigt machen, so wie ich ticke. Viele Prediger, die schreiben ihre Predigt Satz für Satz auf und die wissen dann genau, was sie sagen und lesen das auch ab. Das habe ich versucht an Weihnachten zu machen und habe aber hinterher gemerkt, obwohl die Predigt gut war und ich auch gutes Feedback bekommen habe, dass das nicht so ganz ich bin. Ich komme eben von der Kinderarbeit her und bin ein sehr kreativer Typ. Deswegen habe ich uns heute eine sehr, sehr kreative Predigt mitgebracht. Unter anderem habe ich uns solche kleine Schatzkästchen mitgebracht. Ihr, die ihr online seid, müsst halt jetzt einfach das so sehen. Bis jetzt durftet ihr hier das noch nicht öffnen. Ich bitte euch auch noch nicht reinzuschauen. Das kommt nachher dann. Und wenn ihr, die ihr online seid, nächste Woche zum Beispiel hierher kommt, wir haben noch 3, 4 Stück haben wir noch da. Also dann könnt ihr euch noch hier so eine Schatzkiste abholen, die dürft ihr dann auch behalten. Also Saskia hat vorher gefragt, müssen wir die wieder abgeben? Dann habe ich gesagt, nein, die dürft ihr behalten. Warum diese Schatzkiste? Das hat etwas heute mit meiner Predigt zu tun. Wir haben gestern wieder 2 Episoden angeschaut von The Chosen. Und im Vorfeld dachte ich mir, wenn wir jetzt so diese Filmabende machen, dann wäre es doch eigentlich schön, wenn wir nochmal einen Impuls oder eine Szene aus dem Film herausnimmt und nochmal vielleicht ein bisschen vertieft. Wir bekommen so viele Impulse immer und dann ist es oft auch gleich wieder weg. Und aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, mit euch heute etwas von The Chosen anzugehen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch mindestens eine Szene von The Chosen gesehen haben. Also so wie ich in die Runde schaue, ist es jetzt für keinen von euch total fremd. The Chosen heißt ja übersetzt die Auserwählten. Man könnte es aber auch übersetzen, glaube ich, der Auserwählte. Also es ist ein Wortspiel. Also wir im Deutschen haben ja der, die, das. Und dann ist ganz klar, die Auserwählten oder der Auserwählte. Also von daher geht es ja in The Chosen einmal natürlich um Jesus, aber wir merken, es geht ganz stark um die Jünger, um die Auserwählten, um die Berufenen, um die, die Jesus gerufen hat. In den letzten Episoden haben wir mitbekommen, wie Jesus die Jünger gerufen hat, wie so einer nach dem anderen dazukam. Ja, wir haben mitbekommen, wie Jesus so ein Jünger nach dem anderen gerufen hat, wie so die unterschiedlichen Jünger dazugekommen sind. Da war Simon, der Fischer, der Temperamentvolle, der dazugekommen ist, der jetzt so der Anführer nachher in der Gruppe ist. Dann bei The Chosen Matthäus, der hier in dem Film einen ganz, ganz besonderen Charakter hat, der so eher so wie ein Autist dargestellt wird, der einen sehr starken Ordnungssinn hat. Aber auch zum Beispiel ein Nathanael, der eher vom Intellekt herkommt, der Architekt ist. Also wir wissen natürlich nicht, welche Berufe teilweise die Jünger wirklich gehabt haben. Aber ich finde es einfach genial, wie in dem Drehbuch so dann die einzelnen Jünger einfach mal dargestellt werden und sie wirklich uns nahegebracht werden. Und wir sehen in The Chosen eben, wie diese Jünger berufen werden, wie Jesus zu ihnen hingeht und sagt, komm, folge mir nach. Und beim Levi, der lässt einfach dann sein Häuschen stehen, er schließt es ab, er ist ja Zolleinnehmer und er ist bereit, Jesus nachzufolgen. Oder der Thomas, der vorher bei der Hochzeit zu Kana da war und dann bereit ist, auch seinen Job an den Nagel zu hängen. Ja, und so sehen wir eben so die ganz unterschiedlichen Jünger. Simon, der Zelot, also ein Kämpfer, der bereit war eigentlich mit den Zeloten. Zeloten waren damals Kämpfer, die wollten wirklich die Macht Roms stürzen. Die hatten trainiert, ihren Körper gestählt sozusagen und wollten wirklich wieder, dass Rom sozusagen das Land verlässt. Und auch Simon ist bereit, Simon der Zelot, sich rufen zu lassen. Ja, und so sehen wir dann in diesen The Chosens oder eben auch in der Bibel können wir das lesen, wie Jesus immer wieder sagt, komm und folge mir nach. Und dann gibt es Leute, die sind so am Rande, die kriegen das mit. Und dann gibt es Leute, die auch total skeptisch sind und Leute, die dagegen sind, wie diese viele Pharisäer, die diesen Ruf, komm, folge mir nach, empörend finden. Und dann gibt es aber auch so Leute, die noch nicht so richtig wissen, was sie von Jesus halten wollen. Also gestern zum Beispiel war eine Szene da, da war ein Pharisäer, der war so hin und her gerissen. Er war fasziniert von Jesus und hat erstmal alles aufgeschrieben. Und er durfte dann sozusagen diese Schriftrolle einfach mal in den Keller tun zum Abkühlen, weil er noch nicht wusste so richtig, was er von Jesus halten soll. Ja, die Jünger haben sich rufen lassen und auch noch viele andere, die jetzt nicht zu den Zwölfen gehören. Da waren auch viele Frauen dabei, wie Maria Magdalena. Und die Menge der Leute, die sich rufen haben lassen, wurde immer, immer größer. Also es kamen viele dazu, die einfach mal auch nur Jesus hören wollten. Und mit der Zeit wurde die Gruppe größer und größer. Aber es wurden auch Schaulustige immer größer, Leute, die einfach mal nur Jesus hören wollten. Da, als Jesus seine Bergpredigt gehalten hat, da ging es darum, da waren Hunderte oder Tausende da, die einfach mal nur hören wollten, was er sagt. Und dann hat sich natürlich auch rumgesprochen, dass Jesus Kranke heilt, Dämonen austreibt, ja, dass er in Vollmacht redet. Und viele haben sich rufen lassen. Damals, zur Zeit Jesu, aber auch über die letzten 2000 Jahre haben sich ganz, ganz viele Menschen rufen lassen, haben gesagt, ich will nicht nur ein Zuschauer sein, sondern ich will ein Nachfolger sein. Ich bin bereit, von der Tribüne, die Tribüne zu verlassen und aufs Spielfeld zu gehen. Ich will nicht nur Ausstehender sein, ich will nicht nur ein Fan sein, sondern ich will dabei sein. Ja, und so geht der Ruf heute immer wieder an Menschen, komm und folge mir nach. Und jeder Einzelne ist dann gefragt, herausgefordert und zu sagen, ja, ich will diesem Ruf folgen oder ich will damit nichts zu tun haben. Und egal, welche Entscheidung man trifft, es hat Konsequenzen. Und die 12 Auserwählten, die haben wahrscheinlich am Anfang noch nicht gewusst, was für Konsequenzen das alles auf sich hat, wenn sie jetzt diesem Jesus nachfolgen. Es war ja damals üblich, dass da gab es immer wieder irgendwelche Rabbis und die hatten immer welche Jünger, die ihnen nachgefolgt sind. Und die 12, die waren bestimmt neugierig, unsicher, gespannt, was kommt denn auf uns zu? Ist Jesus wirklich dieser Auserwählte und was werden wir machen? Werden wir eine Armee aufbauen? Werden wir die Römer aus dem Land vertreiben? Was wird mit uns geschehen? Aber sie waren bereit, Jesus zu folgen, auch wenn sie noch nicht gewusst haben, was am Ende auf sie zukommt. Und im Laufe der Zeit, nachdem sie diesem Ruf gefolgt sind, haben sie auch gemerkt, wir sind beschenkt. Sie haben mehr und mehr mitbekommen, was für ein Schatz Jesus in sich trägt und wie Jesus diesen Schatz, den er in sich trägt, mit ihnen teilt und mit den Leuten. Und das, was sie da so bekommen haben, das war gigantisch. Vieles konnten sie am Anfang noch gar nicht begreifen. Es ist so wie so ein Schatz, den man hebt und am Anfang noch gar nicht weiß, was ist da drin. 2015 gab es Hobbytaucher, die an der Küste von Caesarea getaucht sind. Und die haben dann plötzlich einen Schatz entdeckt. Und zwar haben sie dort einen Goldschatz gehoben, von 2600 Goldmünzen. Das war natürlich ein Riesenaufruhr. Oh, und es waren ganz, ganz uralte Münzen. Es war nur so, dass die, die das gefunden haben, die durften das nicht für sich behalten, sondern sie mussten das abgeben, diesen Schatz. Und der Schatz wurde dann ins Israel-Museum gebracht. Und dort ist er dann zu sehen, da können Leute vorbeikommen. Ich denke mal, dass dieser Schatz hinter einer starken Glaswand ist, panzergesichert. Keiner kann da wirklich an diesen Schatz ran. Ein schöner Schatz zum Anschauen. Aber das, was Jesus den Jüngern gegeben hat, dieser Schatz, der ist nicht zum Anschauen da, nicht nur, sondern Jesus will, dass wir diesen Schatz öffnen. Er will, dass wir unsere Schatztruhe öffnen und gucken, was da drin ist. Jesus will seine Schätze mit uns teilen. In der Schatztruhe, in dem, was Jesus uns schenkt oder auch den Jüngern damals geschenkt hat, waren ganz viele Dinge drin, wo sie wahrscheinlich am Anfang sich das gar nicht erträumen haben lassen. Da waren Dinge drin, die ihren Verstand gesprengt hat. Da waren natürlich solche Dinge drin, wie einfach die Liebe Gottes. Sie haben immer wieder mitbekommen, wie Jesus die Menschen geliebt hat und auch sie geliebt hat und sie wertgeschätzt hat. Also es kommt in dem Film auch immer wieder rüber, dass Jesus auf der einen Seite auch die Menschen liebt, aber er es ihnen auch sagt und ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Also einfach auch, indem Jesus sich zum Beispiel bei Nathanael bedankt oder bei den Jüngern bedankt dafür, dass sie zum Beispiel nach einem Feld geschaut haben, das sie organisiert haben, damit er da predigen kann. Wertschätzung, Liebe bringt Jesus diesen Jüngern entgegen. Wenn wir an Schätze denken, denken wir meistens an Gold. So dann, also wir kennen viele Filme, wo dann eben so nach einem Schatz gesucht wird und dann ist da so ganz viel Gold da und die Leute baden in Gold und all das. Aber Gottes Schatz ist mehr als nur ein Goldbarren, nur in Anführungszeichen. Aber auch, also wie gesagt, es ist auch so, dass Gott sagt, sorgt euch nicht um morgen, jeder Tag hat seine eigene Sorge, er wird für uns sorgen. Da ist also auch Versorgung drin. Ja, und so dürfen die Jünger erleben und auch wir, dass Gott uns beschenkt mit ganz, ganz vielen Dingen. Und ich frage mich immer wieder, wissen wir, was uns geschenkt wurde? Ich denke, dass wir manchmal so eine Schatzkiste haben und dass da ganz viele Dinge sind und da ist alles Mögliche drin, da vielleicht auch ein bisschen hat sich auch vielleicht Krusch dran getan und jetzt kommen wir zu euren kleinen Schatzkisten. In diesen Schatzkisten sind verschiedene Sachen drin. Und ihr dürft jetzt gleich mal aufmachen. Und da ist so was Grünes drin. So eine grüne Rolle. Und die dürft ihr jetzt einfach mal aufmachen. Und das Gummi wegmachen. Und dann einfach mal aufrollen. Also, da ist eine ganz, ganz lange Liste mit ganz, ganz vielen Wörtern. Ich habe einfach mal angefangen zu sammeln, was so in dieser Schatzkiste drin ist. Genau, und für euch, die ihr online seid, damit ihr das einfach auch lesen könnt, habe ich für euch eine Folie vorbereitet, die ihr dann online sehen könnt damit. Und ich möchte jetzt einfach mal euch so eine Minute einfach mal Zeit geben, dass ihr das einfach mal durchlest. Und dann guckt ihr mal auch da drauf, während ihr das liest, wie es euch damit geht. Was kommen da so für Gedanken in euch auf, wenn ihr das lest? Okay. Mag vielleicht einer oder zwei einfach mal sagen, wie es ihm erging, als er jetzt diesen Zettel gelesen hat. Jürgen, was ging dir durch den Kopf oder was hat dich bewegt? Wow, wahnsinnig viel. Okay. Also ich weiß nicht, ob Sie online gehört haben. Ich wiederhole es einfach nochmal. Sie sagt, es ist ganz unterschiedlich mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Genau, also. Genau, und das ist es, was mir einfach auch im Vorfeld wichtig war. Gott beschenkt uns mit ganz, ganz vielen Dingen, aber nicht unbedingt alle mit allem. So dann. Also es ist nicht so, da sind jetzt, weiß ich nicht, 20 Wörter drauf oder so. Es ist nicht so, dass jeder alles, alles hat. Der eine hat vielleicht Kreativität und der andere hat Struktur. Der nächste hat vielleicht Beständigkeit und ein anderer wieder Flexibilität. Und manche Dinge, die hat jeder. Also wenn wir in die Bibel reinschauen, gibt es manche Dinge, die hat jeder, zum Beispiel die Liebe oben. Da heißt es, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also, es gibt manche Sachen, da dürft ihr ohne schlechtes Gewissen einen Haken hinmachen und sagen, jawohl, diese Liebe zum Beispiel hat Gott mir geschenkt. Oder Vergebung ist für jeden da. Ewiges Leben. Hoffnung. Und manche Sachen, da haben wir das Gefühl, es ist manchmal da und manchmal nicht. Gerade zum Beispiel bei Kraft. Manchmal fühlen wir die Kraft nicht. Aber nachher kommt ein Satz auch nochmal, das sagt der Nathanael dann, ja, aber ich fühle mich nicht danach. Und dann sagt Jesus, du musst dich nicht danach fühlen, aber du hast die Kraft bekommen. Aber manchmal dürfen wir auch einfach schwach sein und uns von ihm tragen lassen. Oder zum Beispiel, manche Dinge sind so, dass sie wachsen wie so ein Same. Zum Beispiel, was Autorität angeht. Also es ist oft so, dass Gott nicht Autorität einem von Anfang an ganz viel gibt, sondern das wächst. Wir dürfen im Kleinen treu sein und je mehr wir treu sind und gelernt haben, auch damit umzugehen, bevollmächtigt Gott auch uns und schenkt uns zum Beispiel Autorität. Ja, oder der eine hat zum Beispiel Finanzen und der andere weniger. Und das ist auch eine Gabe, mit dem ich dann dienen darf. Ja, Gott beruft, Gott beschenkt. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr vielleicht zu Hause mal diesen Zettel nehmt und vielleicht mal ankreuzt, wo, welche von diesen Geschenken habe ich. Und dann vielleicht aber auch, welchen wünsche ich mir? Und wir dürfen auch darum bitten. Zum Beispiel gerade, wenn es um Weisheit geht, dann kann ich auch zu Jesus hingehen und sagen, Jesus, ich will mehr Weisheit. Ich brauche das. Oder du kannst auch sagen, Herr, ich möchte mehr Finanzen haben. Ich möchte mehr finanzielles Geld haben, damit ich auch mit diesem Geld von mir aus die Gemeinde segnen kann, andere Menschen segnen kann. Ja, oder manche haben zum Beispiel das Kulinarische auf dem Schirm, haben wirklich da eine Fähigkeit, so wie unsere Renate, wirklich da andere Leute da immer mit zu beschenken. Auch gestern hat sie wieder Pizza gemacht, vielen Dank. Ja, so hat jeder so seins. Manche lieben die Geselligkeit und andere sagen, nee, diese Geselligkeit geht mir irgendwann mal auf den Keks. Ich brauche meine Ruhe. Ich bin eher einer, der tiefsinnig ist und ja, einfach viel Bücher liest und da mir Wissen aneigne. Also einfach eine Einladung dazu, euch mal in den nächsten Tagen diesen Zettel zu nehmen und stellt euch vielleicht die Schatzkiste irgendwo hin, wo ihr immer mal wieder dran erinnert werdet, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Also ein Schatz, der will geöffnet werden und ist nicht nur zum Anschauen da. Dann ist da noch ein kleines Schokolädchen einfach drin, ein Herz sozusagen, dass wir einfach mal auch, manche sagen, die Liebe geht durch den Magen. Manche brauchen das, dass sie es einfach mal schmecken und dann dürfte es jetzt auch von mir aus gleich essen und einfach auch, ja, Gottes Liebe wirkt über unterschiedliche Sinne und manchmal auch über die Geschmackssinne dann auch. Dürfen wir Gottes Liebe erleben. Ja, oder dann habe ich einfach symbolisch noch einen Cent dabei, einfach für dieses Thema Finanzen. Und dann hier noch so ein Licht. Da komme ich aber nachher nochmal auch drauf, auf das Licht. So, dann geht es jetzt mal weiter. Also, mit den Jüngern ist es noch lange nicht zu Ende, damit, dass sie berufen und beschenkt sind, sondern sie sind beauftragt. Irgendwann kommt der Punkt bei jedem Einzelnen, dass er erfährt und mitbekommt, das, was Gott mir gegeben hat, den Schatz, den er mir gegeben hat, das ewige Leben, die Freude, die Liebe, das ist nicht nur für mich, sondern ich darf es austeilen. Ich darf für andere ein Segen sein. Und bei den Jüngern kam irgendwann der Punkt, dass sie nicht nur Zuhörer waren, dass sie nicht nur gestaunt haben und mit Jesus Gemeinschaft gehabt haben. Wäre ja auch schön gewesen zu sagen, okay, wir 12 mit Jesus zusammen, das ist doch, wir sind eine tolle Truppe und das reicht, wenn ein paar andere das hören und Jesus macht das alles. Aber Jesus hatte einen anderen Plan. Und jetzt schauen wir uns noch mal eine Szene von gestern an, ein Dialog, wo Jesus über ihre Berufung, ihren Auftrag spricht.
Diese Menschen müssen gerettet werden. Und ihr werdet mir dabei helfen, sie zu retten. Eine andere Art der Rettung, Zed. Auf lange Sicht sollte nicht nur ich alleine alle Predigten halten, alle Menschen heilen und mich allen widmen. Ich habe euch heute zu Simon nach Hause gebeten, danke Eden für deine Gastfreundschaft, weil unsere Arbeit immer mehr werden wird und wir wollen, dass sie mehr wird, bis zum Ende der Zeit. Es wird viele weitere Anhänger geben und wie die nicht hier sind, werden sie alle eine Rolle und Verantwortung haben. Die meisten werden jünger sein, Schüler. Aber euch 12 habe ich als meine Apostel erwählt.
Du entsendest uns?
Ein Apostel ist sowas wie ein Bote, einer der...
Ich weiß, was das ist, Matthäus. Deshalb frage ich.
Ihr seid meine Anführer. Und für diesen Auftrag, den ich für euch habe, ist es am besten, wenn ihr euch aufteilt und nicht alle an einem Ort seid.
Das verstehe ich nicht.
Ich werde für eine Zeit nach Nazareth zurückkehren. Und während ich dort bin, sende ich euch aus. Und zwar in alle Richtungen. Und zu zweit. Und auch nur zu unserem Volk.
In jede Richtung, Rabbi?
Ja, aber nicht zu den Nichtjuden. Noch nicht. Das kommt erst später. Aber zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So wie Josua die 12 Stämme zur Eroberung des gelobten Landes geführt hat. Wo ihr hinkommt, werdet ihr verkünden, das Königreich des Himmels ist nahe. Und während ihr diesen Auftrag ausführt, werdet ihr die Kranken und Gelähmten heilen, indem ihr sie mit Öl salbt. Ihr werdet Dämonen austreiben. Ihr werdet... Was? Wieso seht ihr mich alle so an?
Könntest du das noch einmal wiederholen?
Ich entsende euch, immer zu zweit, um zu verkünden, das Königreich des Himmels ist nahe. Heilt die Kranken. Treibt Dämonen aus.
Sag mal, wie bald willst du uns denn wegschicken?
Da ist dieses Wort wieder. Dazu komme ich noch, Simon.
Moment, die Kranken heilen?
Dämonen austreiben?
Solange ihr unterwegs seid, verleihe ich euch diese Macht. Eines Tages werdet ihr sie für immer haben.
Habe ich eine Zeremonie verpasst?
Das ist sie.
Ich fühle mich nicht anders.
Um Großes zu tun, brauchst du gar nichts zu fühlen.
Bei allem Respekt, Rabbi, wir haben gerade erst als Schüler angefangen. Wir sind noch nicht annähernd so weit. Wieso brauchst du uns dafür?
Ich glaube, er braucht uns nicht. Er will uns.
Dank dir, Zed. Sehr gut. Johannes, hätte ich religiöse Anführer oder gelehrte Schüler für meine Arbeit gebraucht, dann hätte ich nicht... Naja, ihr wisst schon.
Können wir noch einmal ganz kurz auf die Heilung der Kranken zurückkommen?
Ihr nehmt für eure Reise nichts mit, außer einem Stab. Kein Brot, keinen Beutel, kein Geld. Nicht mal Salomis köstliches Essen. Tragt Sandalen und nehmt kein zweites Hemd mit.
Wir dürfen keine Kleidung zum Wechsel mitnehmen?
Selbst die wandernden zynischen Philosophen haben welche.
Ja, haben sie. Und ich möchte, dass ihr euch von ihnen unterscheidet. Sie haben auch Bettelsäcke dabei, in die die Leute Gold- und Silbermünzen stecken können. Das werdet ihr nicht machen. Ihr habt erhalten, ohne zu bezahlen. Jetzt gebt, ohne bezahlt zu werden. Egal in welche Stadt oder welches Dorf ihr kommt, findet heraus, wo ihr willkommen seid und bleibt dort, bis ihr abreist. Und wenn euch jemand nicht aufnimmt oder eure Worte nicht hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, verlasst das Haus oder die Stadt, verschwendet nicht eure Zeit.
Warte mal, du sagtest, wenn jemand unsere Worte nicht hören will. Welche Worte genau? Was sollen wir denn lehren?
Alles, was ihr je von mir gehört habt.
Ich hab nur die eine Predigt gehört.
Das war sowieso die beste. Ich meine, versteh mich nicht falsch, die sind alle sehr gut.
Aha. Diese Botschaft war nicht nur für die Tausenden.
Ich finde diese Szene so richtig genial. Sie zeigt, was so in den Köpfen der Jünger vorgeht. Man sieht teilweise richtig in ihren Gesichtern, was wir sind beauftragt. Wie soll das gehen? Sie sind sprachlos. Ihnen rutscht der Kinnladen runter. Da sind Ängste teilweise, Fragen in ihren Gesichtern. Jesus beauftragt diese 12 Jünger und sagt, jetzt seid ihr dran. Geht und verkündet, dass das Reich Gottes ist. Verkündet, dass, ja, verkündet die gute Botschaft. Geht und predigt das Evangelium. Und vielen von uns geht es, denke ich, ähnlich wie diesen Jüngern am Anfang, dass sie denken, was, ich, wie, wieso ich? Dieser Auftrag, den Jesus damals den Jüngern gegeben wurde, der wurde später dann sozusagen auf alle seine Nachfolger ausgeweitet. Später waren es dann mal 70, die losgezogen sind und die dann voller Begeisterung nachher erzählt haben, was sie alles erlebt haben. Und bevor Jesus dann in den Himmel gegangen ist, hat er das nochmal wiederholt. Er hat gesagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Gilt es wirklich auch für mich oder gilt es nur für die Evangelisten? Für die, die Gott ganz speziell berufen hat, die eine ganz besondere Gabe haben, vielleicht zu reden, die so in Autorität vielleicht von einer Konferenz zur nächsten gehen. Jesus sagt, geht in alle Welt, verkündet das Evangelium, lehrt die Leute, macht aus ihnen Jünger, seid meine Zeugen. Mit dem einen oder anderen können wir uns vielleicht gerade noch arrangieren, indem wir sagen, ja, okay, vielleicht meinem Nachbar kann ich vielleicht was erzählen, aber Kranke heilen? Dämonen austreiben, was gibt's noch, was waren es noch Sachen, vielleicht Tote auferwecken, ohne mich. Ja, so hieß, so denken viele, also nicht ich jetzt selber, sondern ich kann euch erzählen, und zwar, es war 1993, da war ich in Bern, da war ich auf einer Konferenz. John Wimber damals noch und John Arnott, also das waren einfach aus Amerika Leute, die wirklich begabt waren. John Wimber hat damals gepredigt und John Wimber war einfach bekannt. Und auf dieser Konferenz ging es damals auch darum, es ging um Bevollmächtigung, um Berufung. und alles. Und ich weiß damals noch, man konnte dann für sich beten lassen und alles. Und ich habe damit gerungen, ob ich zu Gott sage, ja, du darfst mich bevollmächtigen, du darfst mich salben. Weil ich Angst hatte mit dem, was er mir anvertraut, dass ich das fallen lasse. Also ich habe das Gefühl gehabt, Gott gibt mir einen Schatz in die Hand, ich kann aber nicht damit umgehen. Oder ich hatte Angst zu versagen. Und ich weiß, ich bin damals auf und ab gelaufen, rum und rum und hin und her. Und habe mich dann aber durchgerungen, habe gesagt, ja Gott, wenn du das willst, wenn du mich gebrauchen willst, dann will ich offen sein, dann darfst du mich senden und mich gebrauchen. Und ich habe dann wirklich gemerkt, wie Stück für Stück Gott mich bevollmächtigt hat. Das eine war, dass er mich beauftragt hat, also er hat mich gerufen gehabt, da war ich 12 oder so, und dann über die Jahre habe ich erlebt, wie Gott mich beschenkt. Und dann habe ich eben auch mitbekommen, dass er mich beauftragt. Und dann habe ich gemerkt, Gott beruft nicht die Bevollmächtigten, sondern er bevollmächtigt die Berufenen. Also zuerst kommt die Berufung, erst kommt diese Antwort, dass ich gerufen werde. Und dann bevollmächtigt er mich. Danach habe ich wirklich auch einen Unterschied gemerkt gehabt. Ich habe davor schon Kinderbibelwochen gemacht und alles. Und dann plötzlich haben die Leute gesagt, was ist mit dir los? Irgendwas ist anders. Und habe ich wirklich gemerkt, da ist etwas, hat Gott etwas auf mich gelegt. Und es war aber nicht so, dass ich mich immer danach gefühlt habe. Es war eher so, dass es ganz viele Momente gab, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin schwach, ich kann es nicht. Ich kam mir klein vor, ich kam mir doof vor, ich saß auf der Anklagebank und alles Mögliche, anstatt mich bevollmächtigt zu fühlen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, jawohl, ich will vorwärts gehen, ich will da drin wachsen. Und in den letzten 20, 25 Jahren durfte ich wachsen. Es gab Phasen, wow, da habe ich wirklich ganz, ganz viel Kraft gespürt. Und dann gab es aber auch wieder Jahre, wo ich das Gefühl gehabt habe, wo ist diese Kraft hin? Wo ich aus dem Gehorsam heraus gebetet habe. Ich hatte erlebt gehabt, meine Oma damals zum Beispiel, die lag am Sterben. Und damals habe ich dann wirklich nochmal gebetet, dass sie nochmal ein halbes Jahr leben darf. Und habe dann ihr die Hände aufgelegt und alles. Und über Nacht ging sie dann plötzlich besser. Und meine Tante hat dann gefragt, ja, was hast du gemacht? Und dann gesagt, ich habe halt gebetet, gell? Und dann gab es aber auch Zeiten, wo ich einfach im Gehorsam gebetet habe. Ich weiß zum Beispiel jetzt an Silvester, da war es so, der Rainer hatte sehr starke Kopfschmerzen. Und ich dachte, eigentlich sollte ich für ihn beten, aber ich habe mich nicht danach gefühlt. Ich habe nicht gefühlt, dass ich jetzt vor lauter Energie strotze. Aber ich war einfach gehorsam und habe gesagt, okay, ich bete für den Rainer und es ist Gottes Sache. Und so sind wir immer wieder herausgefordert, einfach die Dinge, die Gott uns gibt, zu tun und darin auch zu wachsen. Renate hatte letzte Woche dieses Wort Hoffnungsträger. Und das wollte ich nochmal aufgreifen. Das ist auch so dieses, Gott möchte, dass wir Hoffnungsträger sind. Oder Daniela hatte dieses mit dem, lasst euer Licht leuchten. Gott gibt uns sein Licht. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Licht? Lasse ich das sozusagen in der Schatzkiste drin und denke, ach, ein schönes Lichtlein? Oder sage ich, dieses Licht, das Gott mir gibt, das darf ich hinaustragen. Es ist vielleicht ein kleines Licht, es ist vielleicht so eine kleine Teelicht, nicht unbedingt so groß wie jetzt dieses Licht hier. Man könnte das jetzt miteinander vergleichen. Egal, ob du jetzt ein kleines Licht oder ein großes Licht bist, du darfst es leuchten lassen. Ihr seid aufgefordert. Und Daniela hatte letzte Woche so einen Text vorgelesen. Ich habe mir das dann nochmal kommen lassen und dachte ich, ja, genau das ist es. Gott beauftragt uns, er bevollmächtigt uns und er möchte, dass wir hinausgehen und unser Licht leuchten lassen. So, und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt. Ich stehe da. Und es steht da. Jetzt, was könnte da hinkommen? Nein, nein, nein. Wird er wahrscheinlich nicht draufkommen. ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir diesen Auftrag sehen, dann sehen wir oft nur auf uns. Oh, Gott will, dass ich Kranke heile. Gott will, dass ich vielleicht jemandem was sage. Gott will, dass ich das und das tue. Aber mir ist es wichtig, das Ziel dahinter zu sehen. Worum geht's eigentlich? Es geht im Endeffekt in erster Linie nicht um mich, dass ich nachher sagen kann, oh, die Birgit hat Tote auferweckt. Oder die Birgit kann Kranke heilen. Oder die Birgit hat ein Wort der Erkenntnis. Oder die Birgit kann das oder das. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, das Ziel ist, Menschen die gute Botschaft zu bringen. Menschen, dass Menschen ermutigt werden. Dass Menschen in Freiheit kommen. Dass Menschen, die gebunden sind, frei werden. Dass Menschen, die verzweifelt sind, Hoffnung haben. Jesus hat mal vorgelesen und gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt. Und dann schreibt er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen. Also es geht darum, Menschen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Es geht darum, da draußen sind Menschen, die sind gefangen, die sind verzweifelt, die sind gebunden. Und wir dürfen Freiheit ausrufen. Er hat mich gesandt, das Ja auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Die Weinenden soll ich trösten. Es geht darum, Menschen, die traurig sind, zu trösten. Und allen Freude bringen, die in der Zionstadt traurig sind. Man könnte vielleicht aber auch sagen, und allen Freude bringen, die im Kreis Göppingen traurig sind. Ich möchte euch einladen, ganz neu zu träumen, euch eine Sehnsucht von Gott geben zu lassen. Nicht von dem, was du tun musst oder sollst oder darfst, sondern was die Konsequenz ist. Also schau nicht, sag mal, wenn ich dir jetzt einen Werkzeugkasten gebe, schaue nicht nur auf die Kettensäge und den Hammer und die Meißel, sondern schau drauf, was du damit machen kannst. Nicht, oh, ich krieg eine Kettensäge, sondern du darfst die Kettensäge benutzen. Und es gibt Leute, die mit Kettensägen richtig geile Skulpturen machen können. Sehe das Endergebnis. Und ja, unser Auftrag ist es, zu sehen, dass Menschen befreit werden. Dass Menschen Hoffnung bekommen. Licht in Dunkelheit hineinzubringen. In unserer Gesellschaft ist es momentan mehr und mehr so, überall wird nur noch gemeckert, es ist Angst, man hat Angst vor Krieg, man hat Angst vor dem, was die Politik macht, an den Politikern wird kein gutes Haar gelassen, aber unsere Aufgabe ist es, einen Unterschied zu machen, die Liebe auszuteilen. Und jeder von uns darf das im Kleinen machen, in der Familie, in der Verwandtschaft, im Verein, unter den Kollegen, ja. Je nachdem, Kollegen, viele von euch haben einen Job, da dürft ihr wirklich da auch Licht sein. Oder eben in der Nachbarschaft, im Haus, wo ihr wohnt. Vergangenen Dienstag hatten wir Ältestensitzung. Da haben wir es davon gehabt. Wir haben es davon gehabt, nochmal von diesem ganz berühmten Zitat. Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer. Und ich möchte euch heute jetzt nicht euren Blick sozusagen auf die Bretter und das Holz lenken, sondern auf das, was danach passiert. Und wir haben ganz oft hier über den Stauferpark geredet. Und da hieß es immer, wir sollten den Stauferpark erreichen. Und da habe ich so immer gesagt, ja, und ich weiß, viele sind frustriert und haben dann gesagt, ja, wir haben das schon so oft probiert. Und dann haben wir als Älteste gesagt, ja, wir wollen den Stauferpark erreichen, aber unsere Vision geht drüber hinaus. Es geht nicht nur um die Menschen hier um uns herum, sondern um das Umfeld von euch. Die Personen, die ihr erreicht, durch, indem ihr im Fitnessstudio seid oder wie gesagt mit euren Nachbarn und all das. Aber ich habe dann trotzdem noch mal weitergedacht in den letzten Monaten einfach auch und habe immer noch mal gesagt, Herr, wie ist das mit dem Stauferpark? Ich kenne die Leute ja gar nicht. Eigentlich sind mir die Leute egal. Ich kenne keinen einzigen da. Wieso ausgerechnet die Leute hier? Und dann kam mir so, dass ich gemerkt habe, ja, habe zu Gott gesagt, Gott, ich will wieder ein neues Betätigungsfeld haben. Wo kannst du mich einsetzen? Und dann hatte ich mit der Ursel mal so gesprochen, mit der Angelika. Und man könnte ja hier den Stauferpark erreichen. Da war immer die Frage, aber wie? Und irgendwie so habe ich gemerkt, ist bei vielen so, will ich nicht wirklich so. Und jetzt habe ich gedacht, fang mal an zu träumen. Was heißt es? Warum soll ich den Stauferpark erreichen oder die Menschen drumherum? Und dann habe ich mir vorgestellt hier, wie ist es, wenn hier plötzlich Leute reinkommen, dass hier Leuten geholfen wird. Ich will nicht nur, dass Sonntagmorgens hier wir einen schönen Gottesdienst haben, sondern mein Gedanke ist, dass wir hier eine Gemeinde haben, wo Menschen zusammenkommen können, wo sie lachen können, wo sie essen können, wo sie sein können, wo man ihnen hilft, aber auch einfach Gemeinschaft haben. Leute, die einsam sind, hier vielleicht einfach einen Kaffee trinken, deswegen auch das Kaffee im Stauferpark. Ich weiß zum Beispiel, die Claudia, die liebt es zu nähen. Dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht einfach auch Leuten die Möglichkeit geben, hier zusammenzukommen, um zu nähen. Oder vielleicht liebt der ein oder andere Gesellschaftsspiele. Wow, wäre das cool, einfach mit Leuten hier zusammenkommen und Gesellschaftsspiele spielen. Das muss nicht immer alles total fromm sein, sondern ja, oder gemeinsam Tischkicker spielen oder sowas. Ja, und dann dachte ich, aber wie kriegen wir die Leute hier rein? Und dann dachte ich, ja, ich will das jetzt in mir erstmal, ja, wachsen lassen, dass es cool ist, wenn Leute hier reinkommen und ja, wir für sie auf der einen Seite beten, aber mit ihnen einfach vielleicht auch Tischkicker spielen oder zusammen nähen oder der andere sagt vielleicht, ja, ich würde gern mal einen Malkurs anbieten oder Musik machen einfach. Zum Beispiel, der Franz kennen einige von uns, der bietet zum Beispiel irgendwo mal demnächst in der Gastwirtschaft an, gemeinsam singen. Einfach nur. Da gibt es 30 Liederbücher und dann sagt er, man kann sich anmelden zum gemeinsamen Singen oder so. Gell? Also von daher ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Ja, und das eine ist, dass ich träume davon. Und jetzt komme ich zu dem hier. Ich gehe es an. Ich kann lang davon träumen und denken, ach, wie schön wäre es, wenn hier im Stauferpark, hier in der Gemeinde wieder Kinder wären. Wie schön, oder vielleicht der andere sagt, oh, es wäre schön, wenn wieder auch Flüchtlinge da sind. Hat vielleicht der eine oder andere auf dem Herzen. Oder der andere sagt, oh, es wäre schön, wenn hier auch viele Senioren kommen. Von mir aus dem Altenheim. Einfach mal ein paar Alte mitbringen. Ich kann viel darüber nachdenken. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, ich gehe es an. Genauso wie wenn ich davon träume, von mir aus Saxophon zu spielen, dann muss ich irgendwann mal ein Saxophon kaufen oder mich damit auseinandersetzen und fragen, was brauche ich denn? Wo gibt es einen Lehrer und solche Sachen? Und ich gehe es an, habe ich mir jetzt vorgenommen. Und zwar habe ich eine Idee und ich will es jetzt einfach mal ausprobieren, mit euch teilen. Mein Gedanke ist, ich möchte hier einmal in der Woche Nachmittag oder Spätnachmittag hier den Raum öffnen. Und der Gedanke ist, dass Senioren und Kinder, egal wer, einfach kommen kann. Man kann miteinander spielen, man kann sich unterhalten. Es gibt vielleicht mal ein spezielles Programm ab und zu mal, aber relativ offen gestaltet, wo man einfach irgendwelche Leute mitbringen kann. Vielleicht auch mal einen Raum drüben gestalten, einen Raum der Stille. Wir brauchen momentan die Räume nicht. Hier im Stauferpark gibt es keine Kirche, wo man dann einfach auch von mir aus, manche brauchen das einfach, wo sie dann mal einfach hinsitzen können, Ruhe haben können, vielleicht ja, sich hinknien können. Einfach solche Ideen. Ich möchte es euch einfach mal mitteilen. Ich fände das richtig gut. Und ich habe gesagt, ich gehe es jetzt einfach mal an. Ich wage das. Und vielleicht mag der eine oder andere wirklich aufspringen. Ich selber werde das alleine nicht schaffen können. Das heißt jetzt nicht, wenn du Interesse hast, dass du dann jedes Mal dabei sein musst. Sondern, wie gesagt, mir hilft es einfach dann auch, wenn einer oder andere kommt und sagt, ah, ich komme hier und bin einfach dabei, damit, wenn andere Leute kommen, mir Gespräche führen. Und dann natürlich will ich auch Werbung machen, dann brauche ich Leute, die Zettel verteilen und sowas. Dann das Ganze ist noch im Werden. Und ich möchte euch aber in diesen Werdeprozess hineinnehmen und vielleicht fängt der eine oder andere von euch an, mit mir zu träumen, dass hier wirklich wieder unsere tollen Gemeinderäume nicht nur für uns sind, sondern mehr Leute noch dazukommen. Das vieles geschieht schon. Zum Beispiel an Silvester hat zum Beispiel die Andrea einen ganzen Schwung von Frauen mitgebracht. Richtig gut, genau. Oder gestern hatte die Ramona jemand mitgebracht oder die Ulrike hat ein paar Leute mitgebracht. Genau, davon lebt unsere Gemeinde. Die ist nicht nur für uns, wir wollen kein Kuschelclub bleiben, sondern meine Vision ist, dass wir ein Segen werden für viele und dass wir wirklich einfach diesen Schatz, den wir bekommen haben, verteilen. So, und jetzt habe ich nämlich noch ein ganz tolles Lied euch mitgebracht. Das ist ein Motivationslied von Martin Pepper. Das Lied heißt tatsächlich, ich gehe es an.
Wir brauchen Veränderung, das Wagnis, das Neue. Das Leben bleibt einfach nicht stehen. Es riecht nach Verheißung, nach Hoffnung und Segen. Ich will meine Möglichkeit sehen. Ich muss etwas wagen, trotz Zweifel und Fragen. Ich hab es schon länger gespürt. An mutigen Tagen will ich überwinden, was mich noch verängstigt blockiert. Ich hab keine Riesenressourcen, doch in mir steckt viel Potenzial. Ich weiß, es wird mich auch was kosten, doch Mut ist mein Startkapital. Ich will es angehen, ich lass es geschehen. Weiter als meine Angst geht. Ich werde etwas wagen, nicht ewig überlegen. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Werd tun, was zu tun ist, vertrauen, dass es gut wird. Ich spür, dass hier etwas geht. Ich will es angehen.
Wir brauchen Veränderung, das Wagnis, das Neue. Das Leben bleibt einfach nicht stehen.
Es riecht nach Verheißung, nach Hoffnung und Segen. Ich will meine Möglichkeit sehen.
Ich muss etwas wagen, trotz Zweifel und Fragen. Ich habe es schon länger gespürt.
An mutigen Tagen will ich überwinden, was mich noch verängstigt blockiert.
Ich hab keine Riesenressourcen,
doch in mir steckt viel Potenzial.
Ich weiß, es wird mich auch was kosten,
doch Mut ist mein Startkapital. Ich will es angehen, ich lass es geschehen. Denn einen Schritt weiter als meine Angst geht. Ich werde etwas wagen, nicht ewig überlegen. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Wer tun, was zu tun ist, vertrauen, dass es gut wird. Ich spür, dass hier etwas geht. Ich will es angehen.
tun, was zu tun ist, vertrauen, das ist gut, ich spür, dass hier etwas geht. Ich lass mich drauf ein, ich mach mich nicht klein, ich weiß, was ich kann und fang dann mal an. Werde tun, was zu tun ist, vertrauen, ja, das wird groß, sinnvoll und schön. Ich muss es angehen, sonst wird's nicht geschehen. Überlegen, das Risiko geh ich ein. Denn tun, was zu tun ist, vertrauen, das ist gut. Ich spür, dass hier etwas geht. Ich will es angehen. Oh, oh. Ich werde es angehen. Ich geh es an.
Ich möchte mit uns noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für all das, was du uns gegeben hast, geschenkt hast. Es ist so viel. Danke für diesen Schatz. Herr, und ich bete für uns, dass wir noch viel, viel mehr diesen Schatz auspacken, entdecken, was da alles drin ist. Und danke, dass du unser größter Schatz bist. Herr, wir lieben dich und ich danke dir auch, dass du uns gebrauchen willst, dass du uns sendest, dass du uns beauftragst. Herr, und du siehst, wo wir manchmal Zweifel haben, wo wir Ängste haben, wo wir zurückschrecken. Und Herr, und ich bete einfach darum, Freude, um Mut, um Kühnheit auch und dass wir Dinge wirklich angehen, die du uns zeigst. Dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Herr, wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen auch nicht ständig zurückschauen auf das, was vielleicht nicht geklappt hat. Sondern Herr, wir wollen immer wieder aufstehen und vorwärts gehen. Danke, Herr, dass wir auch ganz unterschiedlich sein dürfen. Dass jeder so seine eigene Berufung auch hat. Und Herr, ich bete, dass wir das ganz neu entdecken, was für ein Potenzial jeder Einzelne von uns in sich trägt. Und dass wir das wirklich diese Ressourcen einfach auch einsetzen dürfen. Danke, Herr, dass es ein Prozess ist und dass wir mit dir in diesem Prozess sein dürfen. Und dass du uns nicht überforderst, aber du forderst uns auch heraus. Und ich danke dir, dass du wirklich versprochen hast, dass du bei uns bist, alle Tage bis an das Ende aller Zeiten. Und ich möchte euch jetzt noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden. Amen.